Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heiter bis Stürmisch. In dieser Episode widmen wir uns einem Thema, das viele bewegt, aber über das oft zu wenig gesprochen wird. Psychische Erkrankungen und der Umgang mit Lebenskrisen. Dazu habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen. Dr. Manfred Lütz ist Facharzt für Nervenheilkunde und später Psychiatrie und Psychotherapie. Bekannt als Bestseller-Autor und gefragter Experte, der es versteht, auch komplexe Themen mit einer guten Portion Humor und Klarheit zu vermitteln. Mit seinem Buch Irre, wir behandeln die Falschen, hat er für viel Aufklärung gesorgt und ist auch als Kabarettist auf Bühnen unterwegs. Gemeinsam sprechen wir darüber, wie man eigentlich normal und unnormal definiert, warum psychisch erkrankte Menschen oft stigmatisiert werden und wie wichtig es ist, zwischen einer echten Erkrankung und einer schwierigen Lebensphase zu unterscheiden. Dr. Lütz gibt spannende Einblicke, zum Beispiel, warum manchmal gerade Freunde und Familie die besten Ratgeber in Krisen sind, wie Angehörige Veränderungen erkennen können und woran man eigentlich eine Sucht wirklich erkennt. Wir sprechen auch über überraschende Fälle aus seinem Berufsalltag. Etwa, wenn hinter einem vermeintlichen Alkoholismus eine ganz andere Ursache steckt oder warum nicht jede Traurigkeit gleich eine Depression ist. Herzlich willkommen, Dr. Manfred Lütz.
Herzlichen Dank.
Herr Lütz, ich würde gerne einsteigen mit einer Frage zum Thema normal und unnormal. Sie unterscheiden ja zwischen den normalen und den unnormalen. Und was bedeutet das im Hinblick auf psychische Gesundheit?
Naja, also ich habe vor Jahren ein Buch geschrieben, Irre, wir behandeln die Falschen, unser Problem sind die Normalen, darauf sprechen Sie wahrscheinlich an. Das war eine etwas ironische Formulierung natürlich. Also wenn ich als Chefarzt eines großen psychiatrischen Krankenhauses nur Falsche behandelt hätte, dann hätten mir die Krankenkassen natürlich die Lizenz entzogen. Mhm. Der Titel sollte ein bisschen darauf hinweisen, dass psychisch Kranke manchmal viel sensiblere, viel sympathischere Menschen sind als sozusagen normale Menschen und diese Horrorvorstellung von psychischer Krankheit eben falsch ist. Und dieses Buch, Irre, wir behandeln die Falschen, ist eine Einführung in die Psychiatrie. Alle Diagnosen, alle Therapien, ein bisschen lustig. Ich mache das auch im Kabarett inzwischen, weil es wichtig ist, glaube ich, dass man die breite Gesellschaft mal erreicht mit Informationen über psychische Erkrankungen. Es herrschen nach wie vor mittelalterliche Vorstellungen über psychische Krankheiten. Und da ging es mir darum, ein bisschen aufzuklären. Aber nochmal auf Ihre Frage zurück. Ich habe das mal in der Chefvisite gehabt, dass ich irgendeine Erkrankung erklärt habe oder mehrere sogar. Und dann fragte mich so eine ganz gescheite Schwesternschülerin, aber Herr Dr. Lütz, wer ist denn da noch normal? Und dann habe ich gesagt, wer hier normal ist, bestimme ich. Ich bin Chefarzt. Nachdem ich natürlich sichergestellt hatte, dass die auch wirklich Humor hatte. Mhm. Also der Normalitätsbegriff ist natürlich in diesem Bereich sehr schwierig. Letztlich sind wir alle merkwürdig. Aber das heißt noch nicht, dass wir krank sind.
Sie sagen, wir behandeln oft die Falschen. Jetzt gerade haben Sie schon gesagt, das ist für die Krankenkasse natürlich ein Problem, wenn Sie immer nur die Falschen behandeln würden. Aber warum ist das aus Ihrer Sicht noch ein Problem, wenn wir die Falschen behandeln?
Naja, auf diesen witzig gemeinten Titel bin ich gekommen, weil wenn ich tagsüber mit meinen rührenden Patienten zu tun habe, mit erschütternd depressiven, hinreißenden Manikern, sensiblen Schizophrenen, dünnhäutigen, süchtigen, rührenden Demenzkranken und dann komme ich abends nach Hause, schaltet die Tagesschau ein, ja, Kriegshetzer, Wirtschaftskriminelle, rücksichtslose Egomanen, dann kann man schon mal auf den Gedanken kommen, möglicherweise behandeln wir die Falschen. Unser Problem sind die Normalen. Und tatsächlich, die großen Verbrecher der Menschheitsgeschichte, die waren nicht verrückt, die waren normal, schrecklich normal. Die Leute sagen immer, Hitler war verrückt. Aber wenn Hitler wirklich verrückt gewesen wäre, dann hätte man mit ein paar Neuroleptika ein bisschen Arbeitstherapie für einen arbeitslosen Kunstmaler in München den Zweiten Weltkrieg verhindert. Aber Hitler war nicht verrückt. Sie können keinen 6-jährigen Weltkrieg führen, wenn Sie nicht alle Tassen im Schrank haben, einigermaßen. Hitler war ein Verbrecher, ein Massenmörder, ja, das. Und er war voll schuldfähig. Wenn er psychisch krank gewesen wäre, dann wäre er ja schuldunfähig möglicherweise und man könnte ihn gar nicht verurteilen.
Und Sie bezeichnen diese Menschen auch als pseudonormal. Was verstehen Sie
nicht
unter dem?
Pseudonormal, sondern also ein alter Chef von mir hat die mal Leute, die normal sind, Normopathen genannt. Also Das sind Leute, die sind so normal, dass es schon weh tut.
Okay.
Und diese großen Verbrecher der Menschheitsgeschichte, die sind nicht pseudonormal, sondern die sind leider normal. Also ich werde als Psychiater immer wieder auch von Journalisten gefragt, wenn irgendein Verbrechen stattgefunden hat, von schizophrenen Patienten zum Beispiel, dann erkläre ich die Schizophrenie natürlich, wie sich das gehört. Aber ich vergesse nie am Schluss zu sagen, statistisch gesehen sind psychisch Kranke weniger oft straffällig als normale. Also hüten sie sich vor Normalen.
Woher kommt das denn dann, dass wir psychisch kranke Menschen in unserer Gesellschaft so stigmatisieren, während andere mit fragwürdigem Verhalten als ganz normal durchgehen?
Ja, weil Dinge, die unbekannt sind, beängstigend sind. Und weil Sachen, die man nicht richtig versteht, auch beängstigend sind. Und das Problem ist, dass viele Menschen so Angst vor diesem Bereich haben. Das hat in Deutschland vielleicht auch noch mit dem Nationalsozialismus zu tun, wo ja psychisch Kranke getötet wurden. Und wo man von Erbkrankheiten sprach und so. Und dann den Eindruck hat, wenn ich jetzt sage, ich habe eine psychisch kranke Oma gehabt oder so, dann denken die Leute auch, ich bin erbkrank, ich kann gar nicht heiraten, ich darf keine Kinder kriegen, weil ich eine psychisch kranke Oma hatte. Also wenn alle Leute, die eine psychisch kranke Oma hatten oder irgendeinen Angehörigen, der psychisch krank war, sich nicht mehr fortpflanzen würden, dann würde Deutschland de facto sofort aussterben. Ein Drittel der Deutschen sind irgendwann im Leben mal psychisch krank, das ist sehr viel, also ein Drittel der Leute, die uns jetzt zuhören, waren mal psychisch krank, sind es im Moment oder werden es noch. Und die zwei Drittel anderen Deutschen haben irgendwelche Angehörige, die psychisch krank sind. Ich bin von vielen Journalisten interviewt worden, als ich das Buch geschrieben habe. Und ich habe jedem Journalisten auf den Kopf zugesagt, sie haben auch einen psychisch kranken Angehörigen. Das würde ich Ihnen jetzt auch sagen. Mit Sicherheit haben Sie einen psychisch kranken Angehörigen. Sie haben irgendwie, wie gesagt, einen demenzkranken Großvater, einen drogenabhängigen Neffen, eine magersüchtige Nichte, jemand Depressives, eine depressive Tante, irgendwas. Jeder hat das, aber jeder denkt, ich bin jetzt der Einzige, da rede ich lieber nicht drüber. Dann habe ich irgendwie ein schlechtes Image. Und das zu überwinden, das war ein bisschen Sinn dieses Buches, ist auch Sinn dieser Kabarettauftritte, dass man sich klar macht, das ist sehr häufig und man kann die meisten Krankheiten heilen. Und darüber muss man aber informiert sein.
Ja, und das finde ich, das machen Sie mit diesem Buch ja auch mit einer gehörigen Portion Humor. Sie haben es ja gerade schon erwähnt, Sie machen das ja auch im Kabarett inzwischen. Und auch so, dass man es versteht, ja, dass man es mit Humor versteht, aber eben, dass man versteht, was dahinter steckt und was man letzten Endes auch dagegen tun kann. Häufig.
Ich habe meinen Metzger lesen lassen.
Ja.
Weil ich finde, Metzger sind gescheite Leute, aber da können sie nicht mit irgendwelchen Fremdworten punkten. Und meine Frau ist Journalistin, die ist immer ganz streng der Meinung, man muss alles verstehen, was man schreibt. Ich habe ja auch Theologie studiert. Also Sinn des Theologiestudiums ist es eigentlich das, was man zu Beginn des Theologiestudiums noch verständlich sagen konnte, am Ende des Theologiestudiums unverständlich zu sagen. Und das erwarten Deutsche auch von studierten Leuten. Also wenn sie bei einem Vortrag alles verstanden haben, fragt sich der durchschnittliche Deutsche, warum ist man überhaupt hingegangen? Hat der Mann wirklich studiert? Man versteht ihn ja. Das führt zu Frustration, Depression, Selbstmordgefährdung beim Publikum. Und um das zu vermeiden, ist es in der Regel ratsam, ein paar unverständliche Bemerkungen zu machen. Dann hat das Publikum den Eindruck, oh, das war wahnsinnig tief. So heißt das bei uns im Rheinland, tief. Wir kommen abends nach Hause und die Frau fragt, wie ist denn gewesen? Und sagt, oh, es war wahnsinnig tief. Und wenn sie dann fragt, ja, und was hat er denn gesagt? Ja, das kann man nicht so zusammenfassen, weil es eben so tief war. Also mein Anliegen bei meinen Büchern ist immer, allgemeinverständlich zu schreiben, eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. Und das erreicht man nur, wenn man wirklich streng darauf achtet, dass ein normaler Mensch so einen Text verstehen kann und dass es möglichst auch ein bisschen unterhaltsam ist. Und man kann auch unterhaltsam über psychische Krankheiten reden. Mein Freund Eckart von Hirschhausen, der ist ja auch unglaublich witzig, aber versucht auch immer Inhalte dabei rüberzubringen. Und der hat mich auch motiviert, mit diesem Thema mal ins Kabarett zu gehen.
Ja, finde ich einen unheimlich schönen Angang. Das wird ja auch auf Social Media versucht. Ne? Ob das jetzt ADHS ist oder Narzissmus oder Trauma. Da gibt es ja ganz viele Channels, ganz viele Kanäle, die versuchen, darüber irgendwie aufzuklären. Was halten Sie denn davon?
Naja, also psychische Krankheiten gehören zum normalen Leben dazu, würde ich mal sagen. Hm. Und da zum normalen Leben auch Social Media dazu gehören, wäre es ganz schlecht, wenn psychische Krankheiten überhaupt nicht thematisiert würden. Das wäre ja eine Form von Stigmatisierung. Andererseits ist es so, dass ich ein bisschen Sorge habe, dass manchmal Informationen in den Social Media dann zu knapp sind oder ideologisch sind oder ökonomisch interessant sind. Und überhaupt in der Öffentlichkeit sind eher Skurrilitäten spektakulärer und auch interessanter dann, auch für Social Media, als die ganz normalen Krankheiten. Also ich sag mal ein Beispiel, eine multiple Persönlichkeit, ja, also so eine dissoziative Störung, wie das heute heißt, so Dr. Jekyll und Mr. Hyde oder sowas, das ist natürlich wahnsinnig spannend und da kann man in Social Media auch spektakuläre Beispiele bringen, aber Schizophrenie zum Beispiel ist eine viel häufigere Erkrankung, von der man, die man auch gut behandeln kann. Ja, ein Drittel der Schizophrenen werden gesund durch die Behandlung, wissen die meisten Leute aber nicht. Die halten Schizophrenie nach wie vor für eine schreckliche Diagnose. Aber 1 Million Deutsche sind schizophren, das muss man sich mal vorstellen. 1 Million Deutsche, das heißt jeder, der uns hier zuhört, kennt irgendeinen Schizophrenen, aber weiß das natürlich nicht, dass der eine Schizophrenie hat, eine phasenhafte Schizophrenie vielleicht, die zwischenzeitlich mit Gesundheit einhergeht. Schizophrene Patienten sind völlig normal intelligent, ja, sind häufig auch gut integriert. Also das sieht man denen nicht von außen an. Aber wenn in der Familie zumal jemand zum Beispiel so eine wahnhafte Störung kriegt, Wahn entwickelt und ganz skurril wird, ganz merkwürdig wird, dann wäre es eigentlich ganz gut, wenn man informiert ist darüber, was man da machen kann, dass man da nicht einfach nur verzweifelt ist, sondern zum Beispiel ein Prinzip ist, erfahrene Psychiater wissen das, wenn jemand total verrückt eingeliefert wird, also plötzlich morgens aufwacht und total verrückt ist, diese Patienten haben die beste Prognose. Die werden am schnellsten und am besten wieder gesund, während jemand, der so schleichend, wo sich das so schleichend entwickelt, in der Regel eine schlechtere Prognose hat. Und man kann, wenn jemand, wie gesagt, so völlig verrückt eingeliefert wird, die Angehörigen sehr beruhigen, wenn man ihnen das so sagen kann. Weil die normale Reaktion ist ja, wenn jemand plötzlich völlig verrückt geworden ist, dass der Angehörige völlig verzweifelt ist und sagt, ja, das ist ja jetzt die Katastrophe. Stimmt aber nicht.
Und es kommt ja auch immer auf den Leidensdruck der Person selber an. Sie beschreiben in Ihrem Buch dieses Beispiel von der Frau, wo sie mit Medikamenten die Stimmen weggemacht haben. Und dann war, ich glaube, die Stimme der Oma war es, ne? Die dann weg
einer
war.
Lehrerin.
Also, eine Lehrerin, genau.
Ja, da, das ist so ein Punkt, das mir immer sehr wichtig ist, dass das Ziel der Behandlung der Patient bestimmt. Viele Patienten haben ja, oder viele Menschen haben den Eindruck, wenn ich in die Psychiatrie komme, dann bin ich entmündigt. Also dann muss ich tun, was die Ärzte sagen. Das ist natürlich völliger Quatsch. Man kann nur in eine Psychiatrie kommen, normalerweise, wenn man freiwillig da reingeht. Und man kann jederzeit entlassen werden, wenn man den Eindruck hat, das hilft mir hier nicht oder der Arzt ist verrückt oder so. Dann geht man natürlich, ja. Und das kann man auch in der Psychiatrie. Das heißt, für mich war das Ziel, dass die Patienten bestimmen, was das Ziel der Behandlung ist. Und man das auch respektiert. Und als ich junger Assistenzarzt war, hat mir eine Patientin, darauf sprechen Sie jetzt an, habe ich so ein Wohnheim betreut, wo chronisch psychisch Kranke behandelt wurden. Da war eine schizophrene Patientin, die hörte immer so eine Stimme nachmittags einer verstorbenen Lehrerin. Und dann habe ich mir die Kurve angeguckt und gesehen, dass die Neuroleptika viel zu niedrig dosiert waren. Und habe der Patientin gesagt, also wir erhöhen das mal ein bisschen, damit die Stimme weggeht. Dann murmelte die irgendwas, was ich gar nicht richtig verstanden habe. Und ich habe die Medikation erhöht. Nach 3 Wochen kam ich wieder. Da sah ich schon, dass die Patientin so mürrisch guckte. Und dann habe ich sie ins Arztzimmer genommen, habe gesagt, sind die Stimmen jetzt weg? Und dann sagte sie, ja, Herr Doktor, das ist ja das Problem. Ja, da habe ich gesagt, wie, das ist das Problem? Ja, sagt sie, ich habe immer so eine Stimme nach mir das gehört, von der verstorbenen Lehrerin, die ich sehr gerne hatte. Und jetzt ist die Stimme einfach weg. Also das ist eine Frechheit, ich möchte meine Stimme wieder haben. Und dann habe ich überlegt, ja, warum bin ich denn eigentlich Arzt geworden? Ja, nicht um irgendeine Ideologie durchzusetzen, sondern um Menschen zu helfen. Dass sie möglichst glücklich sind und nicht jetzt traurig sind wie die Patientin. Und da habe ich die Medikation wieder reduziert, die Stimme kam wieder und die Patientin war wieder zufrieden. Also wichtig ist, dass, also früher haben wir zum Beispiel gesagt, wenn ein Alkoholiker nicht schwor bei der Aufnahme, er würde nie mehr im Leben einen Tropfen Alkohol trinken, dann nehmen wir den gar nicht auf. Also so war die Haltung früher, ja. Und das heißt, wir hatten so eine, so, also Ärzte hatten so eine paternalistische Haltung, dass wir bestimmen, was das Ziel ist. Sie muss natürlich abstinent sein und zwar für immer und so. Und da kamen natürlich viele Patienten überhaupt nicht, weil sie sagten, das schaffe ich gar nicht, das will ich auch gar nicht. Und deswegen hat mir völlig gereicht, wenn der Patient gesagt hat, ich habe mir mit meinem Alkoholtrinken mein ganzes Leben ruiniert. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich aufhören kann oder will. Aber ich möchte mal für ein Jahr wenigstens aufhören zu trinken. Und dann haben wir das als Ziel respektiert. Und wenn die dann ein Jahr es geschafft hatten, trocken zu bleiben, dann habe ich die auch wieder einbestellt. Und dann sagten die Patienten oft, ja, ich habe eigentlich nur das für ein Jahr versprochen. Aber ich muss Ihnen sagen, ich habe jetzt ein Jahr erlebt, das so toll war, wie ich das ganz lange nicht mehr erlebt habe in meinem Leben. Und ich bin ja nicht so verrückt, dass ich das jetzt nicht weitermachen will. Natürlich möchte ich weiter abstinent bleiben. Aber es war dann ein realistisches Ziel. Und der Patient hat nicht sozusagen die Horrorvorstellung, ich kann nie mehr was trinken. Und wichtig war uns immer, oder ist uns immer, dass der Patient nicht mehr Alkohol trinken will. Das ist ja das Entscheidende. Nicht, dass der Arzt den dazu zwingt oder ihn dazu nötigt oder überredet oder sowas, sondern dass man den Patienten gut informiert über die Schäden, die auch durch den Alkohol natürlich eintreten können und über die Möglichkeiten, die man therapeutisch hat, um davon loszukommen und dass dann der Patient selbst diesen Weg beschreitet, wobei wir ihn begleiten.
Also immer darauf gucken, was möchten die Patienten eigentlich und nicht, was ist vielleicht gesellschaftlich anerkannt oder was gilt in der Gesellschaft als normal.
Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt ja totalitäre Staaten, die die Psychiatrie missbraucht haben, um ihre Ideologie rüberzubringen. Und in der Sowjetunion gab es das ja, wenn die Leute eben gegen den Kommunismus waren, dann galt das als Krankheit und sie wurden dann kaserniert in der Psychiatrie. Und dieser Missbrauch der Psychiatrie, der wirkt manchmal auch noch nach. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass klar ist, die heutige moderne Psychiatrie, und die herrscht überall in Deutschland, respektiert die Freiheit des Patienten. Natürlich, einer meiner alten Chefs hat immer gesagt, eine freiheitliche Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, dass sie ihre Verrückten frei rumlaufen lässt. So ist das auch. Erst dann, wenn Gefährdung eintritt, dann muss man auch jemanden nötigenfalls auch mal gegen seinen Willen behandeln. Mhm. Aber Psychiatrie, das war mir immer besonders wichtig, muss ein Ort der Freiheit für Menschen sein. Dann sind Menschen auch bereit, in die Psychiatrie zu gehen. Und das ist vielleicht auch nochmal eine wichtige Information. Inzwischen so, dass die Psychiatrie eine moderne Wissenschaft ist, wie viele andere auch. Und überall wird mit dem gleichen Wasser gekocht. Der große Fehler ist manchmal, ich werde häufig angerufen aus Wien, aus Berlin, aus Zürich und so, können Sie mich behandeln und sowas. Und dann ist immer meine Reaktion, dass ich sage, nein, fahren Sie bloß nicht so weit weg zum Therapeuten. Die Psychiatrie ist eine Wissenschaft, das heißt bei Ihnen vor Ort in Wien, in Zürich, in Berlin, da gibt es Psychiater und das sind gute Psychiater. Und die behandeln das genauso, wie ich das behandeln würde. Und man muss da nicht zu einem Guru fahren, das ist sogar schlecht. Also wenn Sie etwa bei einer ambulanten Therapie 600 Kilometer weit fahren zu einem Therapeuten, weil Sie von irgendjemandem gehört haben, das ist ein super Typ, ja, dann sind diese 600 Kilometer, die Sie fahren, da fühlen Sie sich selbst als ganz kleines Würstchen und der Psychiater ist der große Guru, der es bringt irgendwie. Und diese psychologische Situation, ich das kleine Würstchen und da der große Guru, ist schon für die Psychotherapie eine Katastrophe. Ganz schlecht, ja. Das heißt, Psychotherapie muss möglichst auf Augenhöhe stattfinden, respektvoll, ja. Mhm. Und der Psychiater in der Nähe oder auch der Psychotherapeut in der Nähe, der kennt auch viel mehr ihren sozialen Kontext. Das heißt, der weiß, was vor Ort für Hilfen sind, wenn man zusätzliche Hilfen braucht. Der kann auch mal vielleicht mit dem Arbeitgeber sprechen, wenn sie das wollen, ja. Oder mit der Ehefrau so, wenn es da Probleme gibt irgendwie. Während wenn sie 600 Kilometer weit weg sind, der ist ja völlig vom anderen Stern, den sie da besuchen. Und die Patienten kommen dann mit Hoffnungen, die einfach geradezu überirdisch sind. Also viele Angehörige haben mich gefragt, bei depressiven Patienten zum Beispiel, Herr Doktor, kann man diese Depression heilen? Mhm. Und die sagt, ja, kann man heilen, ist heilbar. Und dann haben die Angehörigen gesagt, also der wird nie mehr depressiv nach der Behandlung. Habe ich gesagt, wie kommen denn auf die Idee? Also wenn sie eine Grippe haben und das Fieber ist runter und es geht ihnen wieder gut und sie können wieder arbeiten, dann sind sie doch geheilt. Aber das heißt doch nicht, dass sie nie mehr im Leben eine Grippe kriegen. Nee, da haben sie eigentlich recht. Aber bei Psycho haben die Leute immer so den Eindruck, das muss so endgültig das ewige Heilmuster eintreten. Und das ist natürlich auch Quatsch. Mhm. Man kann Depressionen heilen. Aber das heißt nicht, dass man nicht irgendwann nach ein paar Jahren auch nochmal eine Depression kriegen kann.
Aber auch die kann man dann wieder heilen.
Die kann man dann wieder heilen.
Woran erkenne ich denn, ob ein Mensch tatsächlich psychisch krank ist oder gerade einfach nur in einer schwierigen Lebensphase steckt?
Also ein wichtiger Punkt sind die Angehörigen. Wenn die Angehörigen den Eindruck haben, der ist ganz anders als sonst, ohne dass es da irgendwie Gründe für gibt. Das ist ein Hinweis, dass vielleicht eine psychische Störung vorliegt. Mhm. Aber die Angehörigen wissen ja, was der Normalfall ist. Man kann nicht generell sagen, es gibt den normalen Menschen, ja. Also ein durchschnittlicher Westfale, um das jetzt etwas kabarettistisch zu sagen, würde im Rheinland wahrscheinlich als depressiv gelten, weil der sagt nicht viel, guckt immer ein bisschen trauriger als der Rheinländer vielleicht, vor allem zu Karnevalszeiten. Und dann würde der gleich hier mit einem Antidepressivum abgedeckt. Mhm. Während die Rheinländer in Westfalen möglicherweise gleich als manisch gelten, als übertrieben heiter. Ich habe im Jahre 1988 bekommen und habe dann noch, ich habe parallel Theologie auch noch studiert und bin dann für 2 Jahre nach Rom gegangen. Und habe in Rom noch meine Doktorarbeit in Medizin gemacht, meine Diplomarbeit in Theologie und hatte überlegt, weil ich schon fertiger Arzt war, in der Psychiatrie in Italien, also in Rom, auch vielleicht halbtags tätig zu werden. Es war damals eine ganz spannende Psychiatrie, gab es Herrn Basaglia, der die Psychiatrie in Italien revolutioniert hat, die Großkrankenhäuser aufgelöst und so weiter. Aber ich habe mich dann entschlossen, das nicht zu machen, weil ich wahrscheinlich einen fröhlichen und vitalen Sizilianer immer für manisch gehalten hätte gleich. Also ich traute mir nicht zu, obwohl ich viele Italiener kannte, die Mentalität da richtig einzuschätzen. So, und ja. Deswegen bin ich hier im Rheinland als Psychiater eigentlich ganz gut angesiedelt gewesen. Da traue ich mir einigermaßen zu, nachempfinden zu können, was normal ist. Aber auf die Frage zurück, der Eindruck der Angehörigen ist nicht zu unterschätzen. Wenn jemand mal Depressionen hatte und dann auch uneinsichtig war und gesagt hat, ich lasse mich nicht behandeln, ich finde wirklich, die Situation ist katastrophal, ich werde verarmt, ich werde nie mehr gesund. Das sind depressive Wahnvorstellungen, die er dann hat. Kann man ihn behandeln, kann das auch heilen, er wird wieder gesund und sagt, was habe ich da für einen Quatsch gedacht. Aber dann ist manchmal ganz wichtig, mit den Angehörigen zu sprechen und dem Patienten zu sagen, pass mal auf, wenn das wieder passiert, werden Sie das ja wieder nicht einsehen, dass Sie krank sind. Mhm. Aber hören Sie bitte auf Ihre Angehörigen. Also prägen Sie sich das ein, wenn Ihre Frau sagt, du musst jetzt wieder in die Klinik und Sie selbst das gar nicht einsehen. Dann tun Sie es trotzdem, sich selbst zuliebe, auch Ihre Frau zuliebe natürlich, weil die Frau das von außen ganz gut beurteilen kann.
Manchmal kommt man aber auch auf die falschen Schlüsse. Ich erinnere mich an ein Beispiel in dem Buch, wo ein Ehepaar zu ihnen kommt, weil der Mann zu viel Alkohol trinkt. Und durch eine körperliche Untersuchung stellen sie dann plötzlich aber eine körperliche Ursache fest, dazu geführt hat.
Das war ein wirklich klassischer Fall dafür. Und das spricht auch dafür, wenn man zum ersten Mal da sich verändert hat, dass man zunächst mal einen Psychiater aufsucht. Iatros heißt der Arzt, das ist ein Arzt. Ein Psychologe könnte überhaupt nicht feststellen, ob da eine medizinische Erkrankung vorliegt. Das heißt, es war tatsächlich ein Patient, der wurde von seiner Frau angemeldet, wie das nicht selten ist, Alkoholiker zur Aufnahme und der Patient verharmlose das alles und sagte mir, wissen Sie, Herr Doktor, meine Frau denkt, ich sei Alkoholiker, das stimmt aber überhaupt nicht. Ich trinke mal ein bisschen, Sie trinken mal ein bisschen und so. Und ich habe schon gedacht, naja, das ist wieder so ein normaler Alkoholiker, der überhaupt nicht einsichtig ist, der überhaupt nicht begriffen hat, worum es geht, aber der Job war schon weg und so weiter. Also wahrscheinlich müssen wir den auf der Alkoholentgiftungsstation aufnehmen. Dann habe ich die Frau rausgebeten weil ich eine körperliche Untersuchung machen musste. Das muss man immer. Und bei der körperlichen Untersuchung stelle ich fest, zu meiner Überraschung, dass der linksseitig gesteigerte Reflexe hat. Das spricht aber dafür, dass im rechten Gehirn irgendwas nicht stimmt. Also haben wir den ins CT geschickt und siehe da, im CT kam raus, der hatte rechtzeitig einen Hirntumor. Dann habe ich nochmal nachexploriert und dabei festgestellt, dass der Patient eben vor einem Dreivierteljahr nicht mehr so konzentriert war und deswegen am Arbeitsplatz Schwierigkeiten bekam. Und dann hat er sich vorzeitig pensionieren lassen und stand seiner Frau für den Haushalt zur Verfügung. Wer mal Papa Ante Portas von Loriot gesehen hat, weiß, welche Probleme es da gibt. Also der vergaß dann irgendwas beim Einkaufen und so. Und dann gab es Spannung mit seiner Frau, die sich beklagte, ja, früher hast du immer, also wenn dein Arbeitgeber gesagt hat, du sollst was einkaufen, das hast du immer gemacht. Aber wenn ich dir was sage, das schlägst du in den Wind und so. Es gab also Spannungen mit der Frau. Und er hat dann etwas vermehrt Alkohol getrunken und merkte, dass der Alkohol sozusagen ihn beruhigte, aber auch, dass die Kopfschmerzen, die er zum ersten Mal in seinem Leben hatte, weggingen, was stimmt, was passieren kann. Und so hat er immer mehr getrunken und saß dann schließlich als Alkoholiker, in Anführungszeichen, vor mir. In Wirklichkeit hatte er einen Hirntumor. Dann haben wir ihn in die, er war Gott sei Dank operabel, haben wir ihn in die Neurochirurgie geschickt und dann hat der Neurochirurg mit seinem Skalpell den Hirntumor rausoperiert, das Eheproblem rausoperiert, die Konzentrationsstörung rausoperiert, den Alkoholismus rausoperiert und nach ein paar Monaten war der Patient wieder wie neu. Und wenn Sie das mal erlebt haben, ich habe das ja eben schon gesagt, dass körperliche Störungen im Gehirn alle Krankheiten imitieren können, dann machen Sie keine Diagnosen aus der Hüfte und sagen, das ist eine typische Depression oder ein typischer Alkoholiker oder so. Sie untersuchen erstmal, auch körperlich, auch medizinisch, um festzustellen, was liegt hier wirklich vor. Und wer sowas mal erlebt hat, wie ich damals, das ist einem eine Lehre. Also man ist sehr viel vorsichtiger mit Stehgreifdiagnosen.
Ja, das glaube ich, das glaube ich. Übrigens, weil wir gerade über das Thema Sucht, also in dem Fall hat sich der Alkoholkonsum anders erklärt, aber wir wollen jetzt nicht weiter auf das Thema Sucht eingehen, aber die drei Fs beim Suchtkranken fand ich ganz interessant. Ja, vielleicht können Sie also, die kurz erklären.
Ja, aber dann haben wir schon das Wesentliche gesagt zur Suchterkrankung. Die Leute denken immer, dass die Diagnose an der Menge hängt. Es gibt Leute, viele Leute haben mich gefragt, wie viel kann ich denn trinken, dass ich kein Alkoholiker werde? Dann habe ich immer gesagt, das kann man so nicht sagen. Ja, das kommt drauf an. Jeder verträgt ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Das ist unterschiedlich. Das wird auch unterschiedlich verstoffwechselt. Frauen vertragen weniger als Männer. Das liegt an den sozusagen an der hormonellen Ausstattung. Aber die Menge sagt das gar nicht. Ich erzähle in dem Buch eine Geschichte von so einem Nachtdienst. Viele ärztliche Kollegen, die das jetzt hören, kennen das. Nachtdienst nachts um 3, Alkoholiker zur Aufnahme. Ja, das ist nicht sehr spannend für uns Ärzte. Und ich habe mich da aus meinem Bett geschält, kam auf die Station. Ein fröhlicher, völlig betrunkener Patient begrüßt mich und sagt, was machen Sie denn hier, Herr Doktor? Ja, sage ich, dann frage ich Sie. Ja, Sie sind offensichtlich Alkoholiker. Da sagt er, nee, Alkoholiker? Ich, Herr Doktor? Also, ich habe ein bisschen getrunken. Ja, man trinkt halt mal, ja. Wir waren mit Freunden draußen und da haben wir getrunken zusammen und der völlig humorlose Wirt hat dann irgendwann die Polizei gerufen und dann hat die Polizei mir angeboten, entweder Ausnüchterungszelle oder Psychiatrie. Und da habe ich mich natürlich für sie entschieden, sagte der dann so strahlend, ja. Und dann habe ich den gefragt, um schnell zum Punkt zu kommen, sagen Sie mal, haben Sie mal eine Abmahnung bekommen? Er sagte, ja, woher wissen Sie das? Ja, sag ich so. Ich sage, wegen Alkohol? Ja, sagt er, aber wir hatten ein Betriebsfest und wir alle haben getrunken, aber der Chef hat ausgerechnet mich rausgepickt und ich habe eine Abmahnung gekriegt. Eine Frechheit war das. Dann habe ich ihn gefragt, hat Ihre Frau schon mal mit Scheidung gedroht? Ja, sagt er, stimmt. Aber kann ich Ihnen sagen, das war, wir hatten ein Schützenfest im Dorf. Und wir haben richtig gefeiert. Ich bin dann immer an der Wand lang nachts zurück. Und dann am nächsten Morgen hat meine Frau gesagt, sie wollte nicht mehr neben einem besoffenen Mann aufwachen. Das hat mich auch gekränkt. Ich liebe meine Frau. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, und haben Sie schon mal einen Führerschein verloren? Sagt er, ja. Das sage ich auch wegen Alkohol. Und da stutzt der, packt mich am Arm und sagt, Herr Doktor, wieder wegen Alkohol. Da muss ich wohl ein Problem haben. Ja, habe ich gesagt, das glaube ich auch. Aber über das Problem reden wir dann morgen. Jetzt gehen Sie erstmal ins Bett und morgen wollen wir mal reden, wie wir das Problem in den Griff kriegen können. Das heißt, wenn jemand schon mal eine Abmahnung gekriegt hat wegen Alkohol und trotzdem unmäßig weiter trinkt, ist das ein Hinweis auf Alkoholabhängigkeit, weil der Job ist eine existenzielle Grundlage, ja, und den wieder zu riskieren, ist hochgefährlich. Und wenn jemand die Partnerschaft gefährdet und schon mal die Warnung gekriegt hat, ich will mich scheiden lassen wegen dem Alkohol trinken, und er trinkt trotzdem weiter, dann hat er offensichtlich zum Alkohol eine intensivere Beziehung als zu seiner Frau. Und das ist pathologisch. Und wenn jemand einen Führerschein schon mal verloren hat und trotzdem maßlos weiter trinkt, ist das auch ein Hinweis. Denn wenn Sie hier in der Eifel wohnen zum Beispiel und Sie haben kein Auto und können nicht mehr fahren, dann können Sie ja gleich in Karthauser Kloster eintreten, da kommen Sie ja nirgends mehr hin. Also ja, das ist für die Freiheit wichtig. Das heißt, diese sozialen Dinge sind viel besser als Hinweis, als die Menge oder die Art des Alkohols, den Sie trinken.
Jetzt, ich würde gerne nochmal mit Ihnen so in Richtung Krisenberatung gucken. Wir haben ja eben gesagt, ne, nicht jede Krise ist auch gleich eine psychische Erkrankung. Und ich finde Ihren Ansatz auch sehr schön, nicht so in Schubladen zu denken, sondern zu gucken, was ist denn wirklich los bei der Person? Was ist wirklich das Problem? Wie sieht denn menschliche Krisenberatung jenseits von Diagnosen und Schubladen für Sie da aus? Also gute menschliche Krisenberatung.
Also ich finde erstmal wichtig klarzumachen, dass die wichtigste Kommunikation ist das Gespräch mit Freunden. Mit ganz normalen Menschen, nicht mit uns Psycho-Heinis, sondern mit normalen Menschen. Das heißt, wenn jemand eine Krise hat, dann soll er einen guten Freund, der vielleicht ein bisschen Lebensweisheit hat, mal fragen. Die Leute denken immer, wir Psychotherapeuten hätten Lebenserfahrung. Ja, woher denn? Wir haben auf dem Schulhof nicht mitgespielt, weil wir den Numerus Clausus erreichen mussten, haben dann viele dicke Bücher gelesen, tragen deswegen eine Brille und verbringen jahrzehntelang mit gestörten Menschen in hässlichen kleinen Räumen. Da hat man keine Lebenserfahrung. Die Leute denken das aber immer und viele Psychoexperten schreiben Ratgeber für alles Mögliche, ja. Wir sind kompetent für psychische Störungen. Und das können wir besser, da können wir besser beraten als, was weiß ich, ein altes Mütterchen aus der Eifel oder so. Aber ich sage Ihnen ganz offen, wenn ich eine Lebenskrise hätte, eine Lebenskrise, keine psychische Störung, eine Lebenskrise, dann würde ich nicht zu einem Psychotherapeuten gehen. Dann würde ich zu einem alten Mütterchen aus der Eifel gehen zum Beispiel, die überhaupt kein Abitur hat, aber die schon mal ein Kind verloren hat und sonstige Lebenskrisen bewältigen musste und würde die fragen, was haben Sie da gemacht? Ja, und ich meine das ganz ernst, gar nicht von oben herab. Das heißt, sehr wichtig ist, dass wir nicht denken, man kann mit irgendwelchen Psychomethoden alle Probleme lösen. Nein, Psychomethoden sind dann nützlich, wenn eine Störung vorliegt, wenn eine Krankheit vorliegt. Und da können wir sehr gut helfen. Ich habe gesagt, die meisten psychischen Krankheiten sind heilbar, ja? Wissen viele Leute gar nicht. Und da können wir sehr gut helfen. Aber wenn jemand zum Beispiel, wenn eine Frau plötzlich von ihrem Mann verlassen worden ist, dann ist das schlimmer als eine schwere Depression. Aber das ist keine Krankheit. Das ist eine gesunde emotionale Reaktion auf eine schreckliche Situation. Und diese Frau braucht keinen Psychotherapeuten, die braucht eine gute Freundin, vielleicht die im besten Fall selbst sowas mal bewältigen musste, die sie nachts anrufen kann, wenn ihr die Decke auf den Kopf fällt. Doch keinen Psychotherapeuten. Also zwischen Krise und psychotherapiebedürftiger psychischer Störung gibt es eben einen Unterschied. Und wenn man sich nicht ganz sicher ist, ist das jetzt so eine Krise oder ist das jetzt eine psychische Störung, dann kann man mal zum Psychiater gehen und dem das schildern. Und dann kann der feststellen, ob das jetzt schon pathologisch ist. Und dafür, da ist für den Psychiater immer, das habe ich eben schon gesagt, eine Information der Angehörigen häufig auch sehr wichtig. Wenn die Angehörigen sagen, nee, der ist völlig verändert, das hat er früher so nicht gemacht. Und der hat vielleicht vor 20 Jahren auch schon mal so eine Phase gehabt und so. Dann ist das ein Hinweis darauf, dass es wieder so eine depressive Phase ist, die man sehr gut behandeln kann.
Wie kriege ich als Freund oder Angehöriger von so jemandem, der jetzt zu mir kommt und sagt, Mensch, mir geht's nicht gut, können wir mal reden. Wie kriege ich das denn hin, das einzuschätzen, ohne mich zu überfordern oder die Situation zu verharmlosen?
Also der Normalfall ist, dass der keine Störung hat, aber eine Krise. Und dass man sofort, heute herrscht ja eher dann der Reflex, dass man sofort sagt, nee, da bin ich überfordert, da geh mal zum Fachmann. Würde ich nicht sagen. Also der Normalfall ist, jemand hat eine Krise und der Mensch ist ja ein soziales Wesen. Das vergessen viele Leute. Wir brauchen soziale Kontakte, um überhaupt leben zu können und uns auch wohlzufühlen. Mhm. Und wenn sobald jemand mit Problemen auf Sie zukommt und nicht fröhlich ist, ein Freund von Ihnen, ja, sobald der Probleme hat, sagen Sie sofort, jetzt musst du zum Psychotherapeuten, da kenne ich mich nicht mit aus. Wenn du wieder fröhlich bist, kommst du zu mir. Dann ist das keine wirkliche Freundschaft. Mhm. Das heißt, ein guter Freund kann Ihnen viel besser raten als ein Psychotherapeut. Der kennt Sie auch besser. Auch selbst seine Lebenserfahrung und so. Und wendet keine Methoden an, sondern ist so ganz echt. Eine psychotherapeutische Beziehung ist ja immer eine künstliche Beziehung. Muss sie auch sein. Das heißt, eine kunstvolle im besten Sinne. Also wir haben Methoden gelernt, mit denen wir zum Beispiel Depressionen behandeln können, wegkriegen können durch Psychotherapie. Da sind wir die Fachleute und die sind dann der Patient. Das ist auch ein bisschen asymmetrisch, ist nicht völlig auf Augenhöhe, ja. Aber bei einer normalen Lebenskrise, da brauchen Sie einen guten Freund oder jemanden mit Lebenserfahrung. Mhm. Und heute ist oft das Problem, dass Menschen, die eigentlich eine Lebenskrise haben, aber vielleicht keine Freunde haben, vereinsamen irgendwie, Gesprächsbedarf haben, dass die auch zum Psychotherapeuten gehen. Und für einen Psychotherapeuten, die haben ja auch Gesprächsbedarf, das ist schon ernst gemeint. Ja. Aber für einen Psychotherapeut ist so ein Patient natürlich leichter zu handhaben als eine Patientin mit einer Borderline-Störung, die schwer gestört ist. Der Psychotherapeut kriegt aber für eine Stunde mit diesem Patienten, der da Gesprächsbedarf hat, oder für eine Patientin, die schwer gestört ist, genauso viel Geld. Und da ist unser System eben krank. Und das führt dazu, dass, während wir hier reden, 1 Million Deutsche in Psychotherapie sind, aber ein wirklich psychisch kranker Ambulant gar keine Chance hat, weil 5,5 Monate Wartezeit, durchschnittliche Wartezeit für eine Psychotherapie in Deutschland. Ein wirklich Kranker kann nicht 5,5 Monate warten. Und ich habe da schon mal Vorschläge gemacht, dass man eigentlich so Indikationsgespräche bräuchte, um festzustellen, liegt da eine Störung vor oder liegt da keine Störung vor. Da gibt es Berufsfunktionäre, die da strikt gegen sind und sagen, also wir wollen da keine Vorsortierung haben, sondern wir wollen das machen, wie wir das wollen. Was dazu führt, dass wir in Deutschland ein erhebliches Defizit in der ambulanten Psychotherapie haben. Ich habe einen Vorschlag gemacht, mit dem man die Wartezeit in Psychotherapie im nächsten Monat von 5,5 Monaten auf 3 Wochen reduzieren könnte. Und das wäre für Patienten super.
Das wäre hervorragend, ja. Und wenn der gute Freund oder die gute Freundin gerade nicht zur Verfügung steht oder man mit der Familie nicht reden kann, dann gibt es ja auch psychosoziale Beratungsstellen, wie eben unter anderem bei uns beim PME Familienservice,
ja,
an die man sich dann erstmal wenden kann.
Genau. So eine Beratungsstelle ist dann auch viel besser sogar als eine Psychotherapie, weil in der Psychotherapie besteht dann die Gefahr, dass sie pathologisiert werden. Dass eben die Tatsache, dass sie plötzlich verlassen worden sind vom Partner, von der Partnerin, dass daraus eine Krankheit gemacht wird, eine mittelgradige depressive Störung oder so, die das gar nicht ist. Also dass, wenn sie nicht traurig wären, ja, dann hätten sie vielleicht, wären sie autistisch oder sowas, ja. Wenn sie auf so eine, oder tatsächlich, der Partner war ganz doof und sind dann nicht traurig, dass der weg ist, aber dann wollen sie auch keine Hilfe haben. Aber wenn sie sehr erschüttert sind, zeigt das eigentlich, dass sie eine angemessene emotionale Reaktion auf so eine Lebenskrise haben.
Das sage ich tatsächlich auch immer gerne in den Beratungen, wenn dann jemand anfängt zu weinen, dass ich dann sage, ich würde mir eher Sorgen machen, wenn sie jetzt nicht anfangen würden zu weinen.
Ja, das ist auch so. Also bei einer ganz schweren Depression klagen die Patienten, einer ganz schweren Depression, klagen die Patienten häufig darüber, dass sie nicht mehr weinen können.
Genau, das Gefühl der Gefühllosigkeit. Ja. Das ist ja ein Symptom der schweren Depression. Gut, aber da wollen wir jetzt gar nicht hin. Herr Dr. Litz, ich würde Sie gerne zum Abschluss unseres Gesprächs noch fragen. Sie haben es ja eben schon mal so ein bisschen angedeutet. Sie haben schon mal Vorschläge gemacht, was sich verändern sollte. Was wären denn so 3 Punkte, wo Sie sagen, das müsste sich im gesellschaftlichen Umgang mit psychischer Gesundheit in Zukunft dringend ändern?
Also ich glaube, erstens brauchen wir mehr Aufklärung über psychische Störungen. Und wir brauchen auch in den Medien mehr Aufklärung über wirklich die großen Krankheiten, zum Beispiel Schizophrenie. Wie gesagt, 1 Million Deutsche sind schizophren. Das ist sehr viel. Jeder kennt so jemanden, aber kein Mensch weiß genau, was das ist, oder wenige wissen das. Also man muss mehr Aufklärung haben. Man braucht, das habe ich Ihnen eben schon gesagt, für ambulante Psychotherapie bräuchten wir Indikationsgespräche, wo eine Instanz feststellt, dass es wirklich eine Krankheit ist, die dann auch zulasten der Solidargemeinschaft behandelt werden sollte. Ja. Ansonsten finde ich, also ein dritter Punkt fällt mir eigentlich gar nicht ein, finde ich, die stationäre Versorgung in der Psychiatrie in Deutschland ist sehr gut. Wir haben psychosoziale Beratungsstellen, von denen Sie eben schon gerade berichtet haben. Wir haben einen sozialpsychiatrischen Dienst an allen Gesundheitsämtern in Deutschland. Das heißt, wenn Sie den Eindruck haben, jemand versifft da völlig, ist nicht akut selbst- oder fremdgefährdend, aber also das ist nicht mehr menschenwürdig, wie der lebt und so, und ist aber nicht einsichtig, dann kann man das örtliche Gesundheitsamt informieren. Und da gibt es immer einen Psychiater, der da auch mal hinfahren kann, was wir normalerweise ja nicht dürfen, hinfahren kann und gucken kann, nach dem Rechten gucken kann und sehen kann, ob man diesen Menschen vielleicht auch gegen seinen Willen in die Psychiatrie einweist. Und wenn akut etwas vorliegt, wenn akute, gegenwärtige Selbst- oder Fremdgefährdung vorliegt, dann muss man den Notarzt rufen. Das muss man wissen einfach. Und der kann dann eine Einweisung organisieren.
Genau. Man kann in der Not auch erstmal die Polizei anrufen. Die kümmern sich dann auch. Ne? Aber Hauptsache, man kriegt dann schnell Hilfe an der Stelle.
Ja, wobei Polizei natürlich eigentlich die zweite Möglichkeit ist. Denn psychisch Kranke sind eigentlich keine Frage erst für die Ordnungskräfte, sondern erstmal für einen Arzt. Also sind ja Krankheiten.
Absolut.
Und deswegen wäre der Notarzt, also die Notarzt assoziieren die Leute eher bei Herzinfarkt.
Ja.
Aber auch bei einer akuten psychischen Störung, wo jemand selbst- oder fremdgefährdend ist, ist es genauso akut wie ein Herzinfarkt. Und der Notarzt kann im Gegensatz zur Polizei ein Gutachten machen für eine Zwangseinweisung. Das kann die Polizei gar nicht. Die muss dann eben auch den Notarzt im zweiten Schritt einschalten.
Ja, genau. Ich meinte nur, wenn man gerade so in der Panik ist, dann kann man auch die 110 anrufen und die würden dann die richtigen Schritte einleiten und dann den Notarzt nach alarmieren. Genau. Gut, Herr Dr. Lütz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns ein bisschen in Ihre Welt mitgenommen haben und ein bisschen über dieses Thema aufgeklärt haben. Ich finde das ganz, ganz wichtig. Zum Abschluss sei noch erwähnt, dass Sie natürlich nicht nur dieses Buch geschrieben haben, ja in der zweiten Version jetzt auch schon, sondern viele andere interessante Bücher, jetzt gerade mit Otto Kernberg zum Beispiel zusammen. Und ja, Sie haben es ja auch erwähnt, auch auf Bühnen unterwegs sind. Informationen können wir dazu gerne noch in die Shownotes setzen. Und das letzte Wort gehört natürlich Ihnen.
Ja, ich finde wichtig, dass man auch über solche Podcasts versucht, die Informationen über Psychiatrie breiter zu streuen. Und dass auch eine breitere Öffentlichkeit sich dafür interessiert. Ich habe jetzt zum Beispiel Otto Kernberg, den Sie gerade erwähnt haben, nochmal eingeladen. Der ist 97 Jahre alt, der berühmteste noch lebende Psychotherapeut der Welt, kommt nach Köln jetzt Ende Oktober zu einem öffentlichen Vortrag. Also auch solche Veranstaltungen, wo die Medien sich interessieren, der Spiegel wird dazu was machen und so. Ich finde wichtig, wir müssen einfach die Öffentlichkeit mehr informieren über diese Dinge. Mhm. Und dazu ist auch so ein solcher Podcast sinnvoll.
Genau, und dazu machen Sie ja auch nochmal ein Webinar bei uns, also auch beim PME Familienservice werden wir Sie nochmal wiedersehen. Ich sage ganz herzlichen Dank, wünsche Ihnen alles Gute und bedanke mich bei den Zuhörenden und wünsche noch einen schönen Abend, morgen oder Tag, je nachdem, wann ihr die Folge hört, und sage Tschüss.